ウォンカ W。
Moin. Ja, ich dachte mir, ich muss mal den Team-Sound anklicken. Da sind jetzt alle woke. Leute, IT-Experte, by the way. Ich habe letztens 10 Minuten gebraucht, bis ich es geschafft habe, einem Zoom-Call zu joinen. Das hat mich verwirrt. Machen mal kurz die VM an und Package Updates, weil Arch Linux, by the way, wahrscheinlich schon wieder neue Packages gibt. Ja. Packages? Jawohl, war doch klar. Gibt immer was Neues. Arch Linux. WebEx ist noch mehr Paints Champ, ja, das stimmt. Aber WebEx ist ja auch quasi schon, also eines der Original Konferenz und Web Voice Chat Enterprise Tools. Das hat man schon benutzt, da gab es Teams nicht. Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube sogar, WebEx ist älter als Skype. Das gab es schon, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Also ich kann mich dran erinnern, wir haben 2000, keine Ahnung, 8 oder so, haben wir schon WebEx-Calls gemacht. Und ich war damals Schrott und es ist wahrscheinlich heute immer noch Schrott. Ich glaube, es gibt keine WebEx-Enjoyers. Was ist eigentlich ein ASA-File? ASA. Ist, ja, das dachte ich mir, dass das sowas wie ein TAR ist, aber... Ach, das ist irgendein Electron. Simple Excel, TAR-like Archiv. Warum kann man nicht einfach TAR benutzen? Wenn es... Ah. Yes. Hier ist Code Upgrade gereboot. Irgendwas vergessen? Ja, lass mal kurz gucken, ob es JetBrain Updates gibt. WebEx ist Paints Champ. Ja. Oh, ach, Ryder hat es jetzt auch geschafft auf 2024 1.1. Okay, nice. Gleich geupgradet werden. Wir hatten lange bevor es Teams gab. Oder Skype for Business. Kennt das noch jemand? Skype for Business, Alter. So modern sah das damals nicht aus. Skype for Business. Und bevor es... Und bevor es Skype for Business gab, gab es Lync. Lync, oder wie das heißt. Ja, genau. Ne, Link hieß das, glaube ich, mit C, ja. Das haben die dann gekauft. Was kam am Valomat raus? Da kam raus, ich soll irgendwelche Bill Gates pflanzt uns 5G-Chips ein, Leute, wählen. Das kenne ich nicht mehr. Das kenne ich nicht. Ja, Skype. Skype, Leute. Also, wir hatten damals noch. Jetzt kommt wieder Opa Max erzählt vom Krieg, ich weiß. Wir hatten noch TeamSpeak und bevor es TeamSpeak gab, kennt ihr noch. Gucken, ob das noch jemand kennt. Es gab noch zwei weitere Sachen, die früher beliebt waren. Ventrilo, kennt das jemand noch? Das war so ein bisschen so die Konkurrenz zu TeamSpeak. Und dann gab es noch, was sehr beliebt war bei CS-Playern, ganz, ganz früher. Ist das irgendwie so? Nee, nicht Riga. Irgendwie so? Software? Nein, das meine ich nicht. Software. Ich wusste gar nicht, dass es auf irgendeinem Typ basiert. Ja, diesen Krempel gab es auch noch. Ich glaube, das war das allererste Voice. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, das allererste Voice-Ding, was ich jemals benutzt habe, war NetMeeting. Falls das noch jemand kennt. Das ist auch von Microsoft. Das ist quasi der Ur-Ur-Ur-Opa von Teams NetMeeting. Und das war absolut unvorstellbar mit den vielen, Dingern hier. Das konntest du vergessen. Das war, ja, das sah eher so aus. Eher so war die Auflösung damals. NetMeeting. Ja. Das ist wirklich der Ur-Ur-Urgroßvater sein Opa von Teams. Aber eins muss man ihnen zugute halten. Es basierte nicht auf Elektron und war sauschnell gestartet und gestoppt. Konnte man das mit Modem benutzen? Klar, natürlich. So gut wie alles damals war für Modem-Sachen ausgelegt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Ach ja, jetzt, ich weiß wieder, genau, also sprich. Wir hatten damals noch auf der Arbeit, wie gesagt, zu Zeiten von Webex und sonst was. Wir hatten damals eine Videokonferenzanlage. Das war ein großer CRT-Bildschirm von Tandberg Videokonferenz. Ich glaube, mittlerweile hat Cisco die gekauft. Und das war so ein großer, ja, sowas, so in der Richtung. Das war so ein großer CRT. Der war aber gefühlt nicht so hoch wie der, sondern eher breit. Das war ein riesig fetter, das war der fetteste CRT, den ich je gesehen habe. Und vielleicht haben die hier auf eBay noch ein paar Bilder von. Ja. Also das war gefühlt ein 40 Zoll CRT, das war riesengroß, das war abartig schwer. Oh, ein Videokonferenzsystem mit CRT, ja. Also, der Kram ist teilweise schon älter, als man denkt. Aber eins muss man sagen, wirklich gut funktioniert hat es damals auch schon nicht. Und das, obwohl wir für die damalige Zeit als Internetprovider eine überdurchschnittliche gute Anbindung hatten. Aber es war laggy as fuck, es hatte Aussatz, es war einfach Schrott. So, Reboot. Ich muss mal kurz mein Headset entknoten, schnell. Also ich kann mich nie daran erinnern, dass BOS irgendwo, oder ich weiß übrigens gar nicht, wie man es korrekt ausspricht, BOS, dass das jemals gehypt wurde. Ach, meinst du solche, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst solche Teleshopping-Sendungen, ja. Das wurde damals angepriesen. Das war eigentlich auch eine coole Sache für die damalige Zeit. Ich hab's nie live mitbekommen. Aber ich habe mittlerweile ein paar Videos drüber geguckt. Das muss für die Zeit schon echt cool gewesen sein. Ja, aber es heißt irgendwie anders. Ja, die Gausen, das war noch so ein Ding bei CRT-Bildschirmen. Ich habe schon ein paar Mal gezeigt, aber weil es hier so viele nicht ganz so alte Boomer wie mich gibt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. So sah das aus, wenn man sein CRT degaust hat. Entmagnetisiert oder sowas. So sah das aus, pass auf. Wackel, wackel. Ja, genau.
Oh yeah. Oh yeah.
So, hier. Jawohl. Da wurde degaust damals. Und so hat man das bestimmt nicht gemacht. Mit einem fetten Magnet, Alter. Boah! Erstmal EMP-Schockwelle durchs ganze Haus hier. Toaster fällt aus. Engine running. Lass mich raten, den Prompt. Oh ja. Dass die Maut passt, ist erstaunlich gut platziert. Okay, Reboot erfolgreich, passt. Wir brauchen die VM jetzt nicht, ich wollte bloß Package Update machen. Aber wir können in der VM mal kurz gucken, was diese Woche auf ShitHub trendet. Explore. Heiko heißt BOS jetzt, ja. Hier ist what's popular on GitHub today. Ne, trending. Also, was haben wir hier am Start? Hydra. Backend. Was? Auxilos RS. Oh, mal alternativ was Spanisches. Keine Ahnung, was das sein soll. Was bin ich hier sehend? Ohne es jetzt zu übersetzen, was könnten wir hier sehen? Wir sehen auf jeden Fall eine Node.js-Anwendung für Emergencies, okay, also für Notfallwarnung oder sowas. Notfallwarnung, SOS, Notfallwarnungssystem für Spanien oder irgendwie was in der Richtung. Rate ich jetzt einfach mal. Wo ist der Übersetzen-Knopf hin? Achso, ich bin in Firefox, da gibt es das nicht, gell? Gibt's hier den Chromium? Translate Page. Emergency Response Project to Rain and. Okay, also Hochwasser, Überschwemmung, Flut, Katastrophen, Regen. Okay, für Spanien. Vermutlich. Oder weiß ich, ob es für Spanien ist. Nee, für. Okay, wo ist das? Wo ist Rio Grande? Das klingt eher Südamerika, oder? Brasilien. Okay. Sag mal. Wieder was gelernt hier. I see light. What? Okay, das ist irgendwelche AI-Image-Processing, würde ich mal sagen. Kawaii-Logos! Das müssen wir uns angucken. Ganz wichtig. Zeig mal her. Ja. Was ist das? Was kann man damit machen? Traue ich mich, das aufzumachen hier im Stream? Read me. Ist das irgendeine... Das ist irgendeine Logo-Generator-AI, oder? Nee. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Was ich hier sehe, Per. Okay. Das trendet. IT-Tools. WeChat. June. Also die Projektbeschreibung lässt manchmal schon etwas zu wünschen übrig. Keine Ahnung, was... Es ist ein Rust-Projekt. Ich meine, allein schon deswegen hat 700 Sterne verdient, weil es ein Rust-Projekt ist. Keine Beschreibung, nix. Safe System Slack. Moment, das ist eine neue Programmiersprache in Rust. What? Nein, das brauchen wir jetzt nicht auch noch. Das ist irgendein AI. Kryptogramm. Warum ist denn da so viel Zeug, was ich noch nie gesehen habe in den GitHub-Trends? Das bringt ja, das ist ja diesmal tatsächlich ganz nice. Ach, ich weiß warum. Weil es auf Today steht und nicht auf Weekly. Vielleicht soll ich es mal öfters auf Today stellen. Da sieht man auch wenigstens das eine oder andere Neue. Kurz gucken, was ist, wenn wir das auf Weekly stellen? War das diese Rust plus Golang? Ich habe keine Ahnung, so genau habe ich mir die angeguckt. Okay, hier gibt es Kolmogorov-Arnold-Netzwerk. Networks. Obviously, alles klar. Das ist High-IQ-Shit. Massive Fire IQ. Eine Alternative zu Multilayered Perceptrons. Ach du Scheiße. Da bräuchten wir Algorithmen verstehen jetzt. Whatever. Alles klar, oder? Logisch. Trivial. Ja, klar. Okay. Like NeoFetch, but much faster, because written mostly in C. Ja, warum... Da flippt jetzt die Rust Task Force aus, wenn sie das siehst. Übrigens, ich benutze mittlerweile... By the way, ich use FastFetch, by the way. Auch wenn ich NeoFetch eingebe, weil NeoFetch bei mittlerweile ein Alias auf FastFetch ist. GPT Researcher. Mem GPT. Wieso? Was, wieso das ein Alias ist? Weil NeoFetch nicht mehr weiterentwickelt wird und ich mir aber FastFetch nicht merken möchte vom Namen her. Ich kann jetzt FastFetch machen oder NeoFetch, ist halt genau das gleiche. Docploy. Aha. AI. Oh, wann gibt's den Takedown von Nintendo? Wann gibt's den Takedown von Nintendo? Ist die Frage, ob das offiziell, ob das Pokémon Artwork, okay, man weiß es nicht, Artwork ist verwendet. Machst du noch viel mit Terraform? Ja, fast täglich. Wieso? Wie strukturierst du deine Terraform-Files? Oh, meistens nicht so wie. Also, nicht so gut, dass ich nach einer Weile noch gut durchblicken würde. Also die grundsätzliche Struktur, auf die wir uns so, wie nennt man das heutzutage, so schon committed haben. Zumindest bei uns im Team, die zwei Leute, die damit was tun, ist folgendes. Also wir haben ein eigenes, so eine eigene Gruppe, also die dort, wo ich arbeite, die haben lokale GitLab-Installationen. Wir haben eine eigene Gruppe für Terraform-Module. Dort bauen wir unsere Terraform-Module. Und dann haben wir für jede Umgebung in einem Projekt ein eigenes, also jedes Produkt oder jeder Service, sagen wir Service, ja, Service ist besser. Jeder Service hat eine eigene Gruppe im GitLab. Darunter hat jede Stage, also jede Umgebung von diesem Service ein eigenes Repo, wo dann alle Terraform-Sachen konfiguriert werden, die eben für diese Stage von diesem Service gebraucht werden. Und die Terraform-Module selbst, wie gesagt, die sind in diesem Terraform-Modul-Ordner, jeweils jedes Modul in einem eigenen Repo drinne. Und die sind eigentlich zum größten Teil ähnlich strukturiert. Es gibt all die üblichen Files von Variablen, Zeug, Gedöns. Dann gibt es einen Ordner Test. Das ist insofern ganz nice, weil man kann in diesem Testordner, zumindest haben wir das so eingerichtet, man kann in diesem Testordner eine Beispielkonfiguration für das Terraform-Modul, was sich in dem Repo befindet, ablegen. Und bei einem Push in einem speziellen Branch läuft dann eine GitLab CI-Pipeline, die in einer Testumgebung das mit den Example-Werten einmal ausführt. Das heißt, du weißt auch, dass der ganze Krempel abschließend funktioniert, ohne dass du es wirklich einmal extern für irgendein Projekt konfigurieren musst. Das ist so ein Wegwerfding. Das läuft mit irgendeinem Beispiel-Ding einmal durch, danach wird es wieder destroyed, aber du weißt, es funktioniert. Und ansonsten habe ich eigentlich alle meine Terraform-Modul-Files, also alle Terraform-Files, die das Modul ausmachen. Letztendlich, Terraform hat es ja nicht so mit Unterordnern und sonst was. Terraform nimmt alles absteigend vom aktuellen Verzeichnis, was mit TF endet, als soll ich applyen. Es sei denn, du schränkst das mit irgendwelchen Tags ein. Und ich habe meistens alles an Terraform-Files im Hauptverzeichnis liegen, von Config für, also alles, was dazukommt. Es sei denn, ich include irgendwelche lokalen Sachen. Dann kommen die in Unterordner. Ja, also zum Beispiel habe ich mal das Postgres-Modul geforkt. Das bestand auch nur aus 3 Terraform-Dateien oder so, weil es irgendeinen Bug hatte und Upstream nicht gefixt bekommen hat. Also Upstream intern bei uns hat nicht richtig funktioniert. Da habe ich mir das in den Sub-Ordner da rein kopiert und habe da die Sachen drin angepasst. Aber das meiste liegt bei mir einfach beim Terraform-Modul einfach im Main-Verzeichnis drin und gut ist. Ja. Und dann halt die Aufteilung je nach Service und Umgebung, wo das included wird. So, das ist das der, ist das dieser komische Editor, der nur für macOS, der mal super gehypt war, letzten paar Wochen lang, der nur für macOS zur Verfügung steht, die gesagt haben, sie wollen jetzt auch ein Linux-Release rausbringen, aber das gibt es noch nicht. Ja, genau. Ich guck mir das Ding irgendwann mal an, wenn es Linux-Release gibt. Geht auch ein bisschen für Linux, so. Gut, gibt aber halt auch genug Editoren, die gehen halt komplett unter Linux. Nicht nur ein bisschen. Also ich sehe da jetzt noch nicht den großen Vorteil für mich. AI. Guck mal, wenn ein Betriebssystem schon Ad-Remover braucht, da weißt du, dass irgendwas im Arsch ist. Okay, nice. Jetzt wissen wir Bescheid. Aktuelle Shit-Hub-Trends. Meeting, Mann. Eine Runde kurz Aquarium entspannen und Tee trinken. Excellent. Hogge. Ah. Mir juckt die Nase. Was ist da los? Gestern durch zu viele Polen gefahren, glaube ich. Sind ganz schön viele geflogen gestern, als ich mit dem Fahrrad rumgefahren bin. So diese ganz, diese Pusteblumenpollen sind da, also das war so ganz, ganz viel weiße. So Pusteblumendinger. Wie lange bis Autohersteller Werbung auf die Navis bringen? Mich würde nicht wundern, wenn es das sogar schon gibt. Ich meine, wir leben in Zeiten, wo die Sitzheizung im Auto eingebaut ist, aber nur mit Abo freigeschaltet wird. Wobei ich glaube, da haben sie ja wieder zurückgerudert, gell? Aber da wird ausgetestet, was geht. Da wird ausgetestet, was geht. Also über kurz oder lang wird das in irgendeiner Form kommen. Genauso wie, wenn Lootboxen ver... Staubsauger hat seine Katze. Okay, die scheint das auch noch toll zu finden. Homelab Server Room, Oktober Overview. Okay, zeig mal her. Ich finde das immer interessant, was die Leute so bei sich daheim haben.
Hey, what's up, guys? Ken from iTech here. So today we're gonna be doing an update.
Da siehst du schon gleich wieder, dass das garantiert irgendwo bei den Amis ist oder irgendwo, wo noch Strom billig ist. Das Rack von dem, wenn ich mir das hier angucke, was ist das da unten? Das ist ein USV. Und das ist noch nicht mal komplett voll, aber dieses ganze Zeug, das frisst bestimmt 400 Watt. Idle. Alles zusammen. Und das geht einfach, also das daneben lassen wir mal alles weg, das geht einfach super ins Geld. Aber bei den Amis ist das, glaube ich, alles weniger ein Problem.
On my network / server rack. And this is for October of 2023.
Okay, wir spulen mal ein bisschen vor.
UAPC Smart UPSs. These are the 1500
UPS ones.
I just okay. Check the status of the UPS. It also gives me alerts if it goes on battery.
Jetzt macht's piep piep.
And now looking at our server rack.
Achso, ich dachte, der hatte den Strom ausgeschaltet.
At the bottom here we...
Eine... Ach, guck mal! Da hatten wir es doch das letzte Mal von. Ich habe doch das letzte Mal gesagt, es ist enorm schwierig zuzuordnen, wenn du keine Kommunikation hast zwischen deinem Wechselrahmen und deinem Betriebssystem, zu wissen, welche Platte ausgefallen ist. Genau deswegen hat er da vorne die Aufkleber drauf, dass der weiß, wenn sein Linux meldet, Festplatte kaputt, SDF ist kaputt und dann guckst du im Log nach und siehst, SDF war die mit dieser Seriennummer, dann weißt du, welche Festplatte was ist. Das ist nämlich echt ein Nachteil von selbstgebauten Lösungen im Vergleich zu fertigen Storage-Systemen. Die Kommunikation zwischen dem, Disk-Rahmen, deiner Backplane und deiner Logik betriebssystemseitig, die erkennt, wenn eine Platte kaputt ist, dann anzuzeigen, hier, die ist kaputt. Ja, das ist super. Schwarze Magie, es gibt so ein eigenes Protokoll für die Kommunikation zwischen, also wenn dein Rechner überhaupt einen passenden Anschluss dafür hat. Super schwarze Magie, das Ganze nennt sich SGPIO und niemand checkt's.
We just have a,
moin, Josen.
Cheap NavPoint 3U shelf that I keep random stuff in.
Ich frage mich immer, was die alle mit so vielen Storage-Systemen daheim machen. Letztens hatten wir auch jemanden angeguckt, der hatte im Keller zwei Racks stehen, eines komplett mit Netzwerkequipment, beim anderen irgendwie die Hälfte mit Storage. Was machen die da eigentlich alles? Ich habe ja schon den Eindruck, dass ich nicht ganz normal bin mit meiner Geschichte, ja? Ich glaube ja schon, Nicht, dass ich ganz normal so. Bin. Ups, das ist übrigens falsch. Ja, mit meinem Technik-Serverraum. Ich glaube, ich bin ja schon nicht ganz normal. Übrigens, das Unified-Zeug habe ich mittlerweile gar nicht mehr. Aber was die Amis da teilweise bei sich im Keller stehen haben, ist so übertrieben. Jetzt mal unabhängig von dem, wenn es manche Leute nur für Content das machen, ich sag mal Techno-Tim oder so, der jetzt ja irgendwie seine, haben wir letztens ein Video geguckt, der teilweise Sachen in irgendeine Co-Location gefahren hat und dann, whatever, das ist dann auch kein Homelab mehr. Wirst du Marvel Rivals zocken? Ich weiß weder was, ich weiß nicht mal von der Existenz des Games, also wahrscheinlich nicht. Hast du dieses Homelab schon gesehen? Das Video meine ich doch. Ja, das meine ich doch. Genau das meinte ich. Das haben wir letztens geguckt. Das ist der Typ mit dem, der, man muss ja sagen, super ordentlich, ja. Das sieht mehr Rechenzentrum aus wie, Rechenzentren, die ich kenne hier, ja. Aber hier, super übertrieben, ey, für daheim. Da frage ich mich mal, was machen die da eigentlich mit? Gut, hier hat er auch ein Video, wo er das erklärt. Ich bin ja kein großer Marvel- und Superhelden-Fan. Ich glaube, das ist nicht das richtige Game für mich. Hast du schon mal bei einer Bank gearbeitet in Frankfurt am Main? Nee, wie kommst du darauf? Ich will die Stromkosten nicht zahlen, ich auch nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass ich nicht normal bin mit diesem Setup. Aber was die Amis hier teilweise am Start haben, ist komplett unnormal. Und ich frage mich halt, was machen die mit diesem ganzen Storage-Zeug? Bei mir ist es so aktuell, ich habe auf meinem, das ist noch ein Gen 10 HP Microserver oder so, das ist nicht der ganz aktuelle, aber weitem schnell genug, da habe ich SSDs drin. Ich habe, das jetzt Mist erzähle, ich glaube 3 12 Terabyte Platten drinnen oder 2, ich weiß es ehrlich gesagt gerade, ich glaube ich habe nur einen RAID 1, ja, nee, habe ich nicht, keine Ahnung, ist auch egal, worauf ich raus will, weil ich eigentlich sagen will, ist, mein Backup sieht folgendermaßen aus: Ich lasse einmal nachts ein AirSync auf eine externe USB-Platte laufen, fertig. Und ich frage mich, was machen die mit ihrem High-End ist das nicht, das sind auch ein bisschen ältere Kiste, mit ihrem ultra übertriebenen vielen Storage-Dingern immer. Sind das alte Server, die mit alten Platten, die nur 2 Terabyte Kapazität haben und da brauchst du halt einfach so viel, dass du ungefähr auf das kommst, was ich mit 3 12 Terabyte habe? Und ansonsten, das hier oben sieht eher nach irgendeiner SSD-Geschichte oder so aus. Keine Ahnung, was sie damit alles immer treiben. Backup sollte aber auch extern irgendwo liegen. Ja. Und jetzt? Du hast recht. Es gibt ja die schöne 3-2-1-Regel. Leute, gibt es irgendjemand? Okay, machen wir es mal anders. Wer kennt die 3-2-1-Regel bei Backups? Oder nicht nur bei Storage? Ihr kennt das? Okay. Wer kennt es nicht so, sondern... Also okay, ich kann es ja mal erklären. Also 3-2-1-Regel ist damit gemeint, du solltest Daten genau, ja, richtig. Du solltest Daten siehst du, gut, dass du schreibst, ich hätte es sogar jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Man soll mindestens 3-mal die Daten irgendwo haben. Also sprich, es zählt auch einmal auf dem Live-System, und irgendwie dann halt noch 2-mal irgendwas. Du solltest die Daten 3-mal irgendwo haben. Du solltest das auf mindestens 2 unterschiedlichen Medien haben. Und eine davon offsite. Seriously, niemand macht das so richtig. Und ich habe kein Offsite-Backup. Ich habe schon ein paar Mal überlegt mit Offsite-Backup. Ja, gibt ja mittlerweile relativ erschwinglichen Cloud-Speicher. Könnte man beispielsweise auf irgendwas Encryptedes in der Cloud schieben. Also, dass schon encrypted hochgeladen wird. Aber habe ich bisher so nicht gemacht. Jetzt doch, das ist eine Sache tatsächlich so. Eine Sache ist tatsächlich so, mein Passwort-Safe habe ich verschlüsselt auf dem USB-Stick. Also nochmal extra verschlüsselt, den verschlüsselten Passwort-Safe auf dem USB-Stick. Den habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen weiter vom Haus weg gelagert. Sollte wirklich die Hütte irgendwie immer einstürzen, man weiß ja nie. Das ist das Einzige, was ich wirklich unbedingt brauche, dass ich überall anders wieder Zugang zu kriege. Ja? Mein KeePass Passwort Safe. Auch keine schlechte Idee, ja, kann man machen. Why not? Okay, lass mal hier weiter gucken.
And now for our primary storage, we have a Dell PowerEdge R630.
Das ist eine ziemlich alte Kiste, glaube ich. R630. Ich meine, da müssen wir jetzt wissen, welche Generation, ja. Aber höchstwahrscheinlich eine nicht ganz so aktuelle. Wobei die gar nicht mal so alt aussieht von den Trays hier vorne. Die alten sahen viel flacher aus. Aber wahrscheinlich nicht das Akt. Die Amis kaufen sich, glaube ich, viel altes Zeug auf eBay. Und Leistung ist ja mehr als ausreichend immer noch. Und wenn der Stromverbrauch keine Rolle spielt, ja, dann gib ihm. Guck mal, warum hat denn der hier oben noch zwei CD-Laufwerke? Was ist das denn für High-IQ-Shit?
And a NetApp DS4243.
Oder
So,
DVD. Oder Blu-ray oder so.
PowerEdge server, we have our two boot drives off to the left. And then we have
Blu-ray,
our
da ist ein B drauf, glaube ich, ne?
six
SSDs.
600 gig SAS drives that we use for our VMs.
600 Gig SAS Drives. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Wobei, je nachdem, mit Raten, so geht da auch schon ein bisschen was weg. Was kostet eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber bestimmt deutlich billiger als bei uns. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Amis manche vielleicht sogar ihren eigenen Generator mit Diesel oder so betreiben.
Storage. And then our NetApp DS4243. We have
Freedom.
14 10 terabyte enterprise drives that are in a RAID Z1 that is pulled together for a 140
Was?
terabytes
Wie viel?
is
Das hab ich genau an der falschen Stelle
pulled
geskippt.
together for a 140 terabytes.
140 Terabyte. Okay. Also heißt im Endeffekt. Oh. Bräuchtest du 10, bräuchtest du normalerweise 10, 14 Terabyte Platten. Könntest du quasi mit einer HE-Kiste abfackeln. Na, vielleicht nicht ganz. Na doch. Nicht ganz. Zwei HE-Kiste könntest du das abfackeln mit 14 Terabyte Platten. Wenn man jetzt halt natürlich nur 2, 3 Terabyte Platten drin hat oder so. Wobei, nee, ich glaube, das stimmt nicht. 63, das heißt ja nicht, dass was da vorne drauf steht, dass das auch ist, was drinne steckt.
20 terabytes usable storage raw, and then we have 120 terabytes.
Wait a minute. Was hat er denn laufen? Hört mal, guck
Forty
mal.
terabyte
Der
one
hat.
that is
Warte mal, warte mal.
42 43. We have 14 10 terabyte.
Okay, 14, 10 Terabyte. Alles klar, okay.
Enterprise drives that are in a RAID Z1 that is pulled together.
Also es ist ein. Okay. Raid Z1, das ist doch sowas wie ein Raid 5, oder? Ja. Ja, das ist eine schlechte Idee. 10 Stück Raid 5, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob bei 10 Platten die Chance, dass es kaputt geht, schon höher ist als die Chance, dass es ganz bleibt. Aber so ungefähr in dem Dreh dürfte bei Raid 5. Gut, bei ZFS ist es vielleicht ein bisschen weniger kritisch, weil es regelmäßig guckt, ob noch alles checksummäßig okay ist. Aber wenn es erstmal kaputt ist, ist es kaputt. Und dann ist die Chance, dass du beim Recover einen Error hast, enorm hoch. Es gibt doch Raid 5 Failure Calculator. Genau, machen wir Raid 5. 10. Number, wie viel hat er? Jetzt hab ich schon wieder vergessen. 14. Nee. Warte mal. Wie viel waren es jetzt? Chatki, ihr habt bestimmt besser aufgepasst als ich, oder? Vierzehn 10 TB Drives. Errorless Rebuild Success Chance. Null. Und selbst mit ein bisschen besseren. Okay, ja. Die Chance, dass es kaputt geht, ist höher, als dass es ganz bleibt. Was ist denn so? Ich bin mir nicht sicher, was die aktuelle Unrecoverable Read Error Rate ist von aktuellen Platten. Müssen wir mal gucken. Lass uns mal schauen. 14 Terabyte. Ja, was gibt's denn da aktuell hier? WD. Nee, wie heißen diese Dinge? Seagate, Ironwolf, sowas hier. Das sind also von denen die ausgewiesenen Nassplatten. Error Rate. Müssen wir irgendwie Data Sheet oder so mal gucken. Okay, Error. Ja. 15 haben die, okay? Ich weiß nicht, welche Platten da drin hat, aber 15. Guck mal. Das ist eines der Gründe, das ist ein richtig gutes Beispiel jetzt. Das ist eines der Gründe, warum ich immer sage, Raid 5 ist bei großen Raid-verbundenen Kami. Also es ist ja fast besser, man lässt ganz. Naja, nicht gar. Ja. Doch, es ist besser, man lässt das Raid ganz weg, weil dann ist wenigstens nur die Daten verloren auf der Platte, die kaputt geht. So ist dann ist alles weg. Also, Raid 5 mit 14 Platten ist eine super blöde Idee. Wie man jetzt hier sieht. Also man hat mit den Standard-NAS-Festplatten bei 14 Drives und 10 Terabyte, 10 Terabyte letztendlich, ne, weil umso größer die Platten sind, umso mehr Chance ist halt das ein Read-Error. Also du hast 75% Chance, dass das Ganze kaputt. Nee, doch, nee, warte mal. Bin Pepega im Kopf. 65, fuck. 65% Chance, dass es kaputt geht und 35% Chance nur, dass es fehlerfrei durchläuft. Raid 6 ist deutlich besser, aber auch bei solchen. Also ein Raid mit einer großen Plattenanzahl ist in der Regel eigentlich dazu verdammt, früher oder später kaputt zu gehen. Deswegen machen die ja auch in großen Storage-Systemen so einen riesen Aufriss. Und man sieht auch wieder an der Stelle schön, Raid ersetzt kein Backup. Mal unabhängig davon, von der Geschichte hier, ist Raid und Backup eh was komplett Unterschiedliches, weil Raid dient dazu, die Verfügbarkeit deines Storages zu gewährleisten. Und Backup dient dazu, dass du keine Daten verlierst. Weil bei einem Raid, wenn du aus Versehen was löscht, ist es weg. Es ist hochverfügbar weg. Und im Backup ist es noch da. Deswegen, besser Backup als Raid. Ganz ehrlich, im Heimbereich würde ich immer sagen, macht lieber einen Backup, bevor ihr anfangt, einen Raid zu bauen. In der Regel habt ihr im Heimbereich von einem Raid gar nicht mal so viel. Backup ist, also mal angenommen, ihr habt eine Kiste mit zwei Laufwerksschächten drin. Macht lieber einmal nächtlich einen Backup von der einen Platte auf die anderen, asynchron, ja. Anstatt einen Raid 1 zu machen. Da habt ihr unterm Strich mehr von. Weil das auch gegen, ups, ich habe das Falsche gelöscht, schützt. Ja, also, eine nicht...
What's going on, guys?
What the...
For a 140 terabytes raw, and then we have 120 terabytes usable storage. And I did have one drive die on me that I replaced with this drive here after we rebuilt the array.
Hat er Glück gehabt. 65% Chance, dass es kaputt geht.
In terms for specs on this R630.
Ich würde sagen, Glück ist aufgebraucht. Beim nächsten Rebuild, ich weiß, so funktioniert Random das nicht, aber beim nächsten Rebuild ist vorbei.
Two Xeon,
Luck Points
E5, E4s.
Sind aufgebraucht.
So we have two 10 cores each for a total of 20 cores. And these are the low power CPUs. And for RAM, we have 240 gigs.
Ja, okay, ich war mal ein bisschen weiter. ECC. Jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum man eine Kiste mit zwei Blu-ray-Laufwerken hat.
Next, going up, we have my little Blu-ray server.
Ja.
This is what I use to watch Blu-rays or make Blu-rays. And that's just the cheap old AMD Ryzen.
Leute, wann ist das letzte Mal gewesen, dass ihr euch eine Blu-ray gekauft habt? Ich glaube, also PlayStation Games mal außen vor, ich rede jetzt von Filmen und sowas, ja. Ich glaube, ich habe mir noch nie, glaube ich, ich will jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich glaube, ich habe mir noch nie im Leben einen Film oder irgendwas auf Blu-ray gekauft. Außer halt PlayStation Games, ja. Hätte irgendjemand wirklich gedacht, Anfang der, so, oder Mitte der 90er, hätte wirklich, Anfang bis Mitte der 90er, hätte wirklich mal jemand gedacht, dass Schallplatten, CDs und MP3-Player und das ganze Zeug quasi überleben? Also ich nicht. Aber es ist heute so. Die Leute kaufen lieber wieder Schallplatten, weil, also die Leute, die gerne was im Regal stehen haben, ja, die kaufen lieber Schallplatten als CDs, um sich das dann anzugucken. Und MP3-Player hat auch niemand mehr. Jeder hat heute ein Smartphone, was auch MP3s abspielen kann, und streamt sich die Musik da drauf. Also Leute, die es einfach nur konsumieren wollen, die machen das über einen Streaming-Service, online, whatever. Und niemand kauft mehr CDs. Schallplatten haben einen besonderen Klang. Ja, vor allem, wenn du sie auflegst, dann macht's erstmal. Und dann geht's los. Qualität von Blu-ray ist schon besser als 4K Streaming. Das liegt an der Bitrate. Ich bin teilweise, wenn ich mir das mal debugmäßig angucke, schockiert. Muss man gleich auf Twitter posten. Sind alle ja immer nur noch schockiert. Wie mies die Bitrate ist von Streaming. Streaming Bitrate muss nicht kacke sein, ist aber oftmals kacke.
Ryzen CPU that's only 4 cores with the.
Mal gucken, ob er es sagt. Ja, er hat dafür gesagt, dass das sind Blu-ray-Laufwerke, dass er damit Blu-rays watched und Blu-rays created. Wie auch immer das zu deuten ist, ja.
In Graphics. And we have the two LG Blu-ray drives. Okay, and then the next server here. So this is a Dell PowerEdge R730.
Ich glaube, der hat einmal eBay leer gekauft.
That is our VMware ESXi host.
ESX, okay.
So in this we have our boot drive to the left.
And okay, wenn das da unten, wenn das da unten nur Storage ist und das sein ESX. But why? Weil es geht, weil Strom nichts kostet.
We have our boot drive to the left.
Was sind das daneben?
And we have our,
ich spule mal ein bisschen vor.
For specs we have two.
Ja, ich wurscht. So. Provider Kabelmodem. Switch stellst. Nice. Oh, guck mal hier. der hat auch so ein schönes, nices Keystone-Patch-Panel mit LC-Stecker, hier vorne für Glasfaser, hier hinten RJ45-Stecker. Die Dinger sind nice. So eins habe ich auch. Das mag ich. Diese Sorte von Panels.
Going up top, we are now at our network layer. So we have our modem for spectrum, and then our.
Was ist denn das, was er da hat? Ist das irgend so ein Unify-Ding, oder? Die Amis stehen da voll drauf auf dieses Unify-Zeug. Also ich habe auch einen Ubiquiti-Switch, allerdings kein Unify-Switch, sondern Edge-Switch, ES16XG. Die Chance vertan, ihn XD zu nennen. Das ist ein 10 Gigabit Switch. Da habe ich schon seit Jahren.
And then our cloud key in the back. Which is these.
Okay, spul mal vor. Nicht so spannend.
This is just an old Dell Optiplex server that used to run Blue Iris. Which have a cheap unmanaged Trendnet 2.5 gig switch.
Ja, wahrscheinlich für PoE gehe ich mal von aus.
Not currently really being used.
Nochmal Blu-ray-Stells. Was treibt der denn da? Hat er früher Sicherheitskopien angefertigt für andere Leute, etwa auf Blu-ray?
4 cores and 8 threads by primary WAN as Spectrum. For business.
Okay, natürlich brauchst du da auch logischerweise 2 Internetanschlüsse für die Ausfallsicherheit, klar.
And that gives us about 100 down and 20-30 or so up.
Chris, ich frage mich auch immer, wozu die das haben. Ich glaube, das ist bei vielen einfach Hobby. Und die haben da Spaß dran. Die Hardware ist ja auch nicht die neueste. Also da ist bestimmt auch viel, cool, ich habe ein cooles Angebot auf eBay, ich kaufe das einfach mal und dann sich freuen, dass man was
then
gefunden hat.
Gig.
Okay, hier ist sein Hi-Fi-Stelz am Start.
And then we have our three.
Das geht wahrscheinlich durchs ganze Haus durch. Ja, upstairs, outside, Küche.
Sonos Amps that control the music.
Ist das nicht total unpraktisch, wenn das im Keller steht? Da kommt man überhaupt nicht richtig dran. Sind das Schallplatten hier hinten? Ja, guck mal. Alter, CD bzw. DVD, Blu-ray-Rohlinge. Wie lange habe ich das nicht mehr gesehen, Mann? Früher war das normal. Früher hatte jeder so eine Spindel CD-RW und CD, wie heißt denn? CDR? Was gab's da? CD-RW, CDR? Also das eine war nur einfach beschreibbar, das andere war mehrfach beschreibbar. Rumsteht, so eine Spindel hatte jeder früher auf dem Tisch. Mittlerweile, ich habe nicht mal mehr ein optisches Laufwerk im Rechner. Habt ihr noch ein optisches Laufwerk im Rechner? Also, ich glaube, legit, die letzten 3 oder 4 Rechner-Generationen, die ich hatte, die hatten alle kein optisches Laufwerk mehr. Nicht mal per USB, nix. Das Einzige, was ich habe, ist, ich habe einen SD-Kartenleser per USB dran, weil ich das brauche, wenn ich ein Raspberry Pi flashen will oder so. Nix. Die ganzen Gehäuse vorne, die haben zwar alle noch Einschübe, aber die sind einfach zu, ja. Oder aber meshified, wie bei dem neuen Gehäuse. Aber dann mit Staubfilter. Ja, also was die damit immer alle machen, verstehe ich nicht so genau. Mit Budget, das gucken wir uns nicht jetzt an. Sondern ich finde diese Homelab-Videos immer spannend. Erstens, weil ich es immer spannend finde, was die Leute so bei sich daheim stehen haben. Und was ich eigentlich noch viel interessanter finde, leider sagt da kaum einer was zu, was er denn letztendlich damit macht. What's running on my home lab? Okay, er erklärt uns
this
das.
This is my home lab and server rack tour.
Okay, Techno-Tim. Wir wissen, er macht in seinem home lab eigentlich nichts, außer sich um sein home lab zu kümmern. Und ein Dashboard, sorry, ein Dashboard hat er laufen, ja. Ein Dashboard. Aber ansonsten ist es Verwaltung, um die Verwaltung zu verwalten, der Verwaltung. Wobei, hat er nicht sein Homelab letztens auch co-located zu irgendeinem Anbieter? Hier, Leute, das gucken wir uns nicht an, das Video, aber das wurde mir vorher empfohlen und ich dachte mir, ich muss euch das mal zeigen. Das hätte ich ja auch nicht gedacht, dass ich sowas mal auf YouTube sehe. Guckt mal, lest euch mal diesen Titel durch. Neo Fetch has been discontinued. What's the alternative? Und dann sitzt da die übelste Oma, die uns jetzt erklärt, Arch Linux, by the way, oder so. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass ich ein Video aufmache. Guck mal, wo uns die Oma erklärt, dass man jetzt Fast Fetch verwendet anstatt Neo Fetch. Ich finde das nice, ja. Da hätte ich im Leben nicht mit. Jetzt mal ernsthaft, hättet ihr damit gerechnet, wenn ihr dieses Video aufmacht, dass euch hier die Oma begrüßt?
Hello, I'm Andrea, and this is just a quick video. I just found out yesterday, in fact, that NeoFetch.
Im Leben hätte ich damit nicht gerechnet.
Is discontinued.
Die macht das schon mega lange, echt? Alter, 14 Jahre Windows 7 Starter. What the hell? Aber die hat zwischenzeitlich hat die aufgehört, oder? Ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Die macht das fast schon länger als ich. Mein Channel ist 2010 entstanden. Aber da war ich schon echt überrascht. Ist aber nice, oder? Ich find das cool. Die Oma am Start ist. Musik anmachen. Oh, ich hab Kopfweh, Alter. What the fuck? Warum denn das, ey? Zu wenig getrunken gestern, glaube ich. Ich habe so über einen Liter, eineinhalb Liter gestern Mittag gesoffen. Budget. So, was ist da Budget?
Hey guys, it's Mike.
Moin, Mike. Aber das hat man ja auch wieder beim Fahrradfahren rausgeschwitzt. Ja, magst du ans Trinken erinnern? Exzellent, hat funktioniert. Ich hab meinen Tee schon halb leer. So, was haben wir denn? Was können wir uns sonst noch angucken hier? Elon. Never use Git Pull. Das ist so ein Ding. Wenn einer sagt, man soll never was benutzen, dann ist das never die richtige Antwort. Okay, da ist ein Sternchen hinten dran. Lass mal predikten, was er uns sagen will. Er möchte uns wahrscheinlich sagen, dass Git Pull alleine doof ist. Da gebe ich ihm recht. Git Pull alleine sorgt dann für so doofe Meldungen wie Merge Master into Master und so ein Blödsinn. Man sollte eventuell Git Pull minus Rebase machen. Dann passiert das nicht. Sicherstellen, dass es ein Fast Forward Merge ist, wenn man blickt, was das ist. Ach, man kann alternativ auch stashen, pullen, applyen. Aber ein Rebase-Pull ist wahrscheinlich die beste Variante. Wenn man das im gleichen Branch gemacht hat. Das Einfachste ist natürlich, einfach einen Feature-Branch aufzumachen. Wenn man nicht zu faul ist. Was ja in Git nichts kostet und easy gemacht ist. Feature-Branch aufmachen. Dann einmal das pullen und dann reinmergen. Gucken, warum. Mal gucken, warum wir kein Git Pull verwenden sollen.
So, you just finished writing some code. You commit it, you push it, and then...
Rejected.
Of course, what happened here is that someone else, let's call him John, was working on the same branch as you. You both started out at the
Deswegen hab, also, in der letzten Firma, wo ich gearbeitet habe, da, wo ich mir das aussuchen durfte, wie die Leute das benennen sollen, haben wir gesagt, wir nehmen das Kürzel vor Feature, vor Branchnamen. Ja, da hatte ich dann sowas wie Max slash, also wenn das mein Kürzel wäre, Max slash CACW-Feature. Da ist man sich nicht in die Quere gekommen. Das fand ich eigentlich eine sehr nice Regelung.
Same commit. As you wrote your code, making your local commit, John was also working on the code, making his own commit. However, John pushed his code first to the remote.
Das Problem ist, wenn du jetzt einfach ein Git Pull machst und die Changes vertragen sich, dann kriegst du so eine richtig dumme Merge-Commit-Message, die mich immer richtig abgefuckt hat, wenn ich die gesehen habe. Da kommt dann sowas wie Merge-Master into Master. Das ist so eine Message, die braucht niemand. Die hat keinen Informationsmehrwert, mehr größeren Gehalt. Das kann man sich sparen. Ich bin mittlerweile Fan von Git Pull minus minus Rebase, um das Ganze zu umgehen. Und wenn es Konflikte gibt, gibt es sie eh.
Example to GitHub. So then, when you try to push your commit, it gets rejected.
Ja, because the und warum das nicht passiert, wenn hier nichts, beziehungsweise wenn Remote nichts passiert ist, liegt daran, weil Git dann einen Fast-Forward-Merge machen kann. Ein Fast-Forward-Merge ist kein Merge, sondern einfach nur, dass der aktuelle, um jetzt mal alle Leute zu verwirren, der aktuelle Head-Pointer von Git wird quasi umgebogen auf das neue Commit, ohne wirklich zwei Commits zu mergen. Weil ist ja dazwischen nichts passiert.
Remote branch is ahead.
Also, wir haben jetzt sicherlich alle verstanden.
Ahead of your local branch. This means that the remote branch has newer commits that your local branch doesn't have yet. But there's an easy fix. You just do a git pull to get the.
Gibt's denn ein git pull nur um Daten des letzten Commits und nicht die ganze History zu kommen, was unter Umständen lange dauern kann? Ja, gibt es. Allerdings kein pull, sondern das musst du bei einem Clone angeben. Das ist dann minus minus depth oder so. Weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Vielleicht geht das auch bei Git Pull. Aber bei einem Clone geht es auf jeden Fall. Da kannst du angeben, wie weit der zurück die History pullen soll. Ich glaube, es ist... Ja, das kannst du bei Clone angeben. Die einfachste Variante, um nachzugucken, ob es Remote Changes gibt, ohne zu pullen, ist Git Fetch. Mit Git Fetch guckst du nach, ob es Neuigkeiten gibt auf einem deiner Remotes. Alternativ gibst du das Remote an, wo du nachgucken willst. Und dann ändert das allerdings lokal nichts. Man darf nicht vergessen, viele Git-Commands sind sind quasi auch nur ein Skript um weitere Git-Commands. Also ein Git-Pull ist im Endeffekt ein Fetch gefolgt von einem Merge. Patch zum Nachgucken, was es Remote gibt und das dann mergen mit lokal.
New changes and then...
Genau.
Actually, here is why you shouldn't do this.
Okay.
When you do a git pull in this situation, you're actually creating a fresh merge commit.
Ja.
You see, what happens is that your commit and John's commit both had the same ancestor. So by default, git pull will merge the two new commits together by creating an entirely new commit.
Ja, und das like ist doof. This. Das ist doof, weil die Dinger automatisch eine unsinnige, wenn man danach sucht, findet man da auch total viel. Merge Master into Master findet man dann. Ja, Merge Master into Master. Da findet man auch ganz viel. Wenn man danach auf GitHub sucht, ist das voll. Und das kommt daher.
If everybody on the team does this, over time, you'll just end up with a confusing commit
richtig
history
unsinnig.
With a bunch of extra useless merge commits in it.
Und weil das manche Leute nicht kennen, was geht, ich muss mal in irgendein Git-Repo rein. Am besten in irgendein Git-Repo, was nicht von mir ist. Sieht hier irgendwie was aus nach einem, was nicht? Mock ist nicht von mir. Warum ich das mal... Was ist denn eigentlich hier mit meiner... Das scheint nicht das richtige Symbol zu sein, ne? Man kann sagen, git, ist es craft? Nee, oh, fuck, wie ging das nochmal? Log minus minus craft? Genau, da kann man sich tatsächlich so einen die History malen lassen mit, woher kommen einzelne Comets. Guck, hier ist das Base Comet, hier wurde das quasi geforkt, hier wurde es wieder zusammengemerged mit diesem Comet. Das ist manchmal ganz nice. Es gibt auch grafische Tools dazu, aber wenn man einfach nur mal so eine kleine Übersicht braucht, dann ist das hier echt nice. Doch, Rebase macht es insofern besser, weil ein Rebase kein Merge ist, dann siehst du das hier nicht. Wobei, manchmal will man ja einen Merge haben. Also wenn jemand beispielsweise wirklich hier absichtlich einen Branch aufmacht für ein neues Feature, dann finde ich es sehr sinnvoll zu sagen, ja, das wird jetzt hier gemerged. Dann finde ich es aussagekräftig zu sagen, okay, man führt hier wirklich zwei Sachen zusammen. Das finde ich auch okay. Was ich aber auch blöd finde, ist das, was er hier gerade beschreibt. Alle funneln auf Master rum und dann hast du nur so blöde Commits wie Merge Master into Master. Das ist halt unsinnig, das braucht keiner.
This makes it really hard to navigate the commit history. Ja. For example, when you're looking for a specific commit in which a certain feature was worked on or a bug was fixed. Because then you have to sift through all those useless merge commits first.
Yep, clock, sehe ich auch so.
What you usually want to do instead is to just put your commit after the other person's commit. That way.
Das passiert, wenn du git pull minus minus rebase machst, sofern es keine merge commits, also keine merge Konflikte gibt. Keine Konflikte gibt. Kann man bei einem Rebase noch merge Konflikt sagen, aber bei Rebase Konflikt. Und hier sieht man auch schön, was passiert, wenn es im Remote Master keinen weiteren Commit gegeben hat, weil dann
so just put your commit after
macht Git einfach direkt das hier, also ohne C. Schiebt einfach den Pointer um auf euren und gut ist, ohne dass überhaupt ein Merge passiert.
The other person's commit. That way the commit history will stay linear and clean. So instead of using the regular Git pull, which creates the extra Merge commit, use Git pull rebase.
Passiert so einmal alle 5 Minuten, was denn? Was ist das hier? Ein Wort von mir. Die History malen lassen mit, woher kommen einzelne Comets. Guck, hier ist. Die History malen lassen mit. Ah! Ich hab's gehört. Das ist Windows-Shit. Ich verstehe das nicht. Manchmal ist das, manchmal nicht. Die letzten Streams waren es mal wieder nicht, gell? Was ist denn das schon wieder? Okay, wir testen was. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Wenn ich hier Browser reloade, ist es jetzt wieder beim Browser reloaden. Den Bug hatte ich schon mal, dass beim Browser reloaden das Audio gespackt hat. Hä? Okay, keine Ahnung. Wartet mal, ich mach mal hier mal muten und so. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche echt mal ein ordentliches neues Verlängerungskabel zu meinem Audio-Interface. Ja. Machen wir jetzt erstmal weiter für heute. Okay, weiter.
What does that do? Let's rewind first to the initial situation before we did the regular git pull. Alright, so
all
git
right.
Pull rebase will take your commit, temporarily put it to the side, do the git pull.
Ah ja, ja, was auch git pull minus minus rebase. Das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe.
Try
easy.
To put your commit back on.
Siehste, hätten wir uns gleich das Video sparen können. Einfach das machen, was der Max sagt. Easy. So muss das sein.
Easy as a
fuck. This even works if you or the other person did multiple commits. But wait, I hear you say. What about merge conflicts?
Ja, das ist kein Problem, das hast du bei Rebase genauso.
What if the changes the other person made and my changes are in conflict?
Dann gibt's
normally,
einen Konflikt.
When you do a regular git pull, you just get a merge conflict.
Ja, jetzt kriegst du einen Rebase-Konflikt, oder? Naja, wie auch immer man das nennen mag dann.
When you do a git pull rebase, you of course still can get merge conflicts.
Yeah, klar.
In that case, Git will tell you though. Then you can just undo the entire pull with a git rebase abort.
Yeah.
This will undo everything and restore your local repo to the state it was in before you pulled. Then you can just pull normally with the regular git pull and fix the merge conflict as you usually would. So to summarize, when I work on a project, I...
Okay, das ist tatsächlich ein Video, ich gebe dem recht. Ich finde, normales git pull ist in dem Fall, wenn man nicht weiß, was man da so treibt, sollte man es tatsächlich lassen. Git pull minus minus rebase ist die bessere Variante. Ja, man kann natürlich weiterhin git pull verwenden, wenn man beispielsweise einen Repo hat, sagen wir, wir haben jetzt den Linux Source Code ausgecheckt und wir möchten einfach nur einen neuen Stand pullen, ohne dass wir da drin aktiv selbst was machen, dann kannst du einfach ganz normal pullen, dann passiert auch nichts. Ja, gebe ich ihm recht. Tatsächlich eines dieser Videos mal, wo einer sagt, man soll es nicht machen, wo ich da auch am Ende sage, das ist sinnig. Kann man machen. Aber ein Rebase fixen ist, also Merge-Konflikte in einem Rebase fixen, ist meistens deutlich ekliger als Konflikte, also je nachdem, um wie viele Commits da geht, als Konflikte in einem Merge zu fixen. Weil ein Rebase ist im Prinzip eine eine Schleife, die alle deine Commits in der richtigen Reihenfolge nacheinander applied. Das heißt, wenn du Pech hast, kriegst du mehrere Merge-Konflikte mit alten Ständen. Also, du hast 5 Commits und die werden nach und nach applied. Dann kann es sein, dass das erste Commit überhaupt nicht die endgültige Version ist, aber jetzt den Merge-Konflikt verursacht. Da musst du den fixen, das nächste musst du fixen. Deswegen ist das tatsächlich, was er vorgeschlagen hat, gar nicht so blöd. Nämlich es erstmal zu pullen und dann den Merge zu machen. Dann musst du die Sachen nur in der endgültigen Variante fixen. Also beim Rebase hast du potenziell mehr Konflikte, weil es ganz viele Commits nacheinander sind, als bei einem Merge, wo es nur mit dem finalen Stand gemerged wird. Also macht durchaus schon Sinn. Ja. Je nachdem, wie umfangreich das ist, das abzubrechen. Oh nee, das kann ich mir jetzt nicht angucken. Das ist ja schon wieder Techno-Tim. Building my ultimate all-in-one home lab server. Wait a minute! Hat er nicht vor 2 Wochen noch seine Server ausgelagert zu irgendeine Co-Location? Warum bildet er jetzt schon wieder einen all-in-one home lab server? What the fuck? Okay, ich gette es. Es ist YouTube-Content, ja? Es ist wahrscheinlich sponsored. Homelab mit einer 4090. Ist das eine 4090? Ist das eine 4090?
Because it looked a little bit.
Wo sah man die Grafikkarte? Vergessen. Was ist denn da drin? But why? Ah, ja, die guten Noctua-Lüfter. Beste. Ja. Was ist denn das? Okay, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für eine Grafikkarte ist, ich find's nicht. Best OS for Programming. Ah, ein Fireship-Video, nice. Ja, aber das Zeug kostet auch ein Schweinegeld, das ist doch sicherlich nicht alles gesponsert. Das würde man ja auch sehen in dem Video. Also ich weiß, ich glaube, das ist echt einfach nur riesengroßes Hobby, aber ich verstehe, das ist so übertrieben schon. Ich kann der Sache nicht ganz folgen, aber. Ja, lass uns mal angucken, was Fireship sagt. Was Fireship sagt, was das beste OS ist. Also für mich ist es relativ klar, für mich ist das beste OS zum Programmieren Linux. Arch Linux, by the way. Aber für mich ist die beste Kombination tatsächlich Windows plus Linux gleichzeitig. Für alles, was Windows gut kann, Windows. Für alles, was Linux gut kann, Linux. Und nicht NetMeeting. Ja? Das ist so meine Philosophie. Ich würde auch einen Mac verwenden, wenn es sein muss. Mac ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Aus, sagen wir mal so, Linux, Unix-artig genug, um nicht zu nerven. Und ja, eine schöne einheitliche Oberfläche für alle, die das brauchen und mögen. Bei Mac ist halt nicht so viel mit, ich passe meinen Mac an, wie ich will. macOS ist macOS. Da kannst du bei weitem nicht so viel customizen, wie hier beispielsweise mit einem Arch Linux und i3. Aber es gibt ja auch genug, die wollen das nicht. Ja, und hauptsächlich unter Windows entwickeln ist Pains Champ. Keine Ahnung, wer das freiwillig macht. Kriegst Anfälle. Ich muss auf der Arbeit ein Windows Laptop benutzen. Das fuckt mich schon genug ab. Glücklicherweise mache ich damit nicht viel, außer mich auf Linux einzuloggen.
Or Linux. That's the single biggest choice you'll ever make if you decide to become a programmer. Not only will you spend tens of thousands of hours with your OS, but it also has a profound impact on your subconscious. So by clicking I agree to the terms and conditions, you are now forever a part of the Windows collective hive mind. When you unbox that sleek new MacBook, you unknowingly just join the cult of Apple. And the only way to break these proprietary shackles is to compile the Linux kernel from scratch to call yourself an open source freedom fighter. Who will be your supreme leader? Jobs.
Please allow me to interject for a moment. It's not Linux, it's GNU plus Linux.
Gates or Torvalds. In today's video, we'll look at the differences between Mac, Windows, and Linux from the perspective of a software engineer. For more than a decade, I've enjoyed the pleasure and pain of all three of these operating systems and have realized that FreeBSD is superior to all of them, but I don't want that secret to get out. Many years ago, when I got my first real job, I was assigned a Windows machine and got introduced to beautiful technologies like Java and Oracle Database. From my cubicle, I used these tools to build crappy websites for a failing Fortune 500 company. It sucked, but luckily through divine intervention, I was fired from that job and started doing remote work full-time with my brand new MacBook Pro. This bad boy had a dual-core CPU and a full gigabyte of RAM. I traveled around the country from Starbucks to Starbucks.
Als MacBooks noch Intel CPUs hatten.
Soy lattes while developing Ruby on Rails applications on my MacBook. But eventually I realized that the real hardcore developers were using Linux. As fate would have it, my MacBook Pro stopped working right on schedule exactly 2 years after I bought it, so that's when I built my first PC from scratch and installed Ubuntu. Around this time, Richard Stallman called it spyware, so I experimented with a bunch of other distros, but have mostly stuck with Debian. What I'm referring to as Linux is in fact GNU Linux, or as I've recently taken to calling it, GNU plus Linux.
Das war klar, dass er das ab. Das war klar, dass er das einbauen muss. Allow me to intent. Haben wir nicht sogar irgendein Kommando dafür? Nee. Manjaro mit i3, what the fuck? Das ist outdated as fuck, was hier steht. Das müssen wir anpassen, ne? Ich weiß nicht, wie man das anpasst, aber das ist falsch. Ich benutze nicht Manjaro mit i3. Moment, ich weiß nicht mal, wie der Bot heißt, den ich da benutze. Nightbot, oder? Moment, Night. Nein, boah, das muss ich mal kurz ändern. Okay, excellent. Ja. Die Mordges wissen da deutlich besser Bescheid als ich.
Nice.
Genau, das meine ich.
Linux.
The GNU plus Linux system.
Linux is not an operating system unto itself, but rather another free component of a fully functioning GNU system made useful by the GNU core libs, shell utilities, and vital system components comprising a full OS as defined by POSIX. What I've learned over the years is that there's no perfect OS. Like today, I use Windows, but use the Windows subsystem for Linux for development and always keep a MacBook Pro along with my...
Ich bin kein großer VSL-Enjoyer.
Ski goggles available for traveling. Now, when using three different operating systems, it's important to have an IDE that runs on all of them. Yep. And there's nothing better than JetBrains IDEs. Thus, sponsor of today's video.
SS Sponsor, okay. Ich muss nämlich sagen, ich gebe ihm voll und ganz recht. Obwohl das ein Sponsorship ist und obwohl ich nicht gesponsert bin, jetzt hier das zu sagen. Ja, gebe ich ihm recht. Die JetBrains-Dinger sind echt nice. Der einzige Nachteil bei JetBrains-Sachen ist, oder zwei Nachteile, zwei Nachteile. Das erste ist, es kostet was. Ja, haken wir das mal ab. Und das zweite ist, die sind nicht gerade schmal, die IDEs. Also wenn man jetzt sagt, ey, ich benutze Rider für Backend, ich habe Goland offen, weil ich noch was in Go basteln will, plus ich habe vielleicht noch Visual Studio Code für Frontend oder gar WebStorm, manche benutzen ja WebStorm dafür, offen. Das kann schon mal 8 GB RAM fressen, nur deine IDEs. Also die sind nicht gerade schmal. Ja, und der weitere Negativpunkt ist, ja, die kosten was, wobei das auch nicht so ganz stimmt. Manche davon kannst du kostenlos verwenden. IntelliJ ist kostenlos und PyCharm ist kostenlos. Und Fleet ist kostenlos, wobei ich niemanden kenne, der ernsthaft Fleet verwendet.
JetBrains IDEs, the sponsor of today's video, their legendary family of integrated development environments are used by millions of developers every day, and famous for their sophisticated code completion and integrated tooling. As a web developer, I'm a big
Was
fan of
geht
WebStorm.
Das jetzt? Aber da funktioniert doch die Hälfte nicht, oder? Lass mal kurz checken. Z. Was anderes. Editor. Aha. Okay. Chatke, das muss man kurz ausprobieren. Snapshot, take Snapshot, mal Snapshot mal vor der Kiste. Habe ich jetzt aus Versehen abgebrochen, dass er ein Snapshot macht. Chat Editor. Ich würde sagen, wir nehmen das. Das ist jetzt ein bisschen Sidetracken, gebe ich zu, aber. 013.4. Okay. Installieren wir mal. Mal gucken. Ja. Ich würde immer einen Snapshot machen. Vulkan Tools. Okay, hoffentlich läuft das in der VM überhaupt, das Ding. Okay. Rust, natürlich. Erstmal. Blazingly fast. Was in Rust nicht blazingly fast ist, sind tatsächlich die Build- und Compile-Times. Bis mal was fertig ist. Das. WebAssembly? What? Darwin? Okay. Ich lass ihn einfach mal machen. Okay, da wird jetzt erstmal das halbe Internet runtergeladen. Machen wir mal nebenbei. Gucken wir mal, wie die Auslastung so ist. Da oben sieht man es zwar auch, aber Hardtop ist ein bisschen außerhalb Kräfte. Kauf halt einen größeren Computer. Ah, ich würde sagen, für eine VM sind 8 CPU-Cores und 24 GB RAM mehr als genug. Das ist mehr, als manche in ihrem echten Rechner haben. Miley Search. Max, verwenden wir das nicht auch, oder was heißt wir? Ich mache ja da gar nichts. Verwenden wir das nicht auch im Archiv? Ja. Also noch wird erstmal das halbe Internet runtergeladen gerade. YAML. Sag mal, nachdem wir jetzt wissen, dass JSON eigentlich JSON heißt, wie heißt denn dann YAML? Ja, das ist nicht so viel mit Linux-Build, ha? Was hat er für Probleme? Cannot be built because it requires Rust C 175 or newer. Ja, aber der hat doch Rust gerade installiert, oder? Rust? Version? Aha. Rust up. Ich habe anscheinend nicht die aktuellste Update stable, so. Mein Rust ist zu outdated, overrated, cheapated. Okay, ist es jetzt besser? Okay, nochmal. Machen wir das nochmal. Yes. Okay. Wow. Boah. Das ist mal CPU-Auslastung beim Compilen, hä? Einfach mal komplett ausgelastet. 8 CPU-Kerne. Noch, weil er viel parallel machen kann. Ja. Da geht der Stromverbrauch gerade richtig steil. Brauche ich wahrscheinlich so viel wie die Amis mit ihrem Rack im Idle. Moin, arbeitet jemand mit Excel VBA? Oh ne. Großen Bogen mache ich da drumherum. Aber bestimmt gibt es die ein oder anderen, die das noch usen müssen. Oder vielleicht sogar gerne benutzen. Ist VBA nicht outdated? Haben die da jetzt nicht irgendwie vor, das durch was zu ersetzen? Ich habe da letztens mal was gelesen. Aber es wird nicht passieren so schnell, weil VBA noch überall ist. Man kann Python in Excel benutzen, nice. Die Leute sind eh total gestört. Es gibt ja auch einer, der einen Raytracer gebaut hat in Excel. Ja. Oh, ist die VM lahm jetzt, ey. Excel Raytracing. Ja. Etwas übertrieben vielleicht. Was sagt eigentlich die Gesamtauslastung von meinem Rechner? Der hat ja ein bisschen mehr als 8 CPU-Kerne. Okay, der sagt insgesamt 41%. Okay, nice. Leute, wir sind immerhin schon bei fast 1000 Packages angekommen. Rust Build Times und vor allem diese Dinger mit Rust hat 100.000 Abhängigkeiten immer. Du. Sleepke, wir können eigentlich das Video weiter gucken in der Zwischenzeit. Oh, jetzt macht er Progress. Wir sind fast durch. Was will der eigentlich mit WebAssembly hier die ganze Zeit? Was im Time war sie? Es ist blazingly fast, nur nicht beim Compilen. Ja, das Rest ist blazingly fast. Aber immerhin lastet er richtig schön alle CPUs aus. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch startet. Okay, 50 Packages noch. Prage! Jetzt wird's langsamer. Jetzt hat er die Sachen, die er immer schön parallelisieren kann, durch. Wobei, ist immer noch alles ausgelastet. Wim! Wie jetzt? Wahrscheinlich Wim Navigation. Man muss sagen, diese Terminal-Sache hier sieht richtig Hackerman-mäßig gerade aus, oder? Mit diesem Compile-Job, der oben durchläuft, unten drunter die updatende Ausgabe von Hardtop. Okay, 15 Projekte noch. Breake, hoffentlich sind wir bald fertig. Drei, vier, drei, zwei. Oh, jetzt wird nur noch UI kompiliert. Eins. Und jetzt wird Z abschließend kompiliert. Bam. Nachdem alle Abhängigkeiten durch sind. David, geht nochmal CPU-Auslastung. Was für unsinniger Spam. Ja. Compiler. Das ist so Chibate wie der Windows Progress Balken. 99% fertig. 3 Stunden später, 99% fertig. Wir hätten noch das Video fertig gucken sollen. Weil jetzt will ich nicht umswitchen, weil ich mir jetzt jedes Mal denke, gleich switch ich um und dann ist er fertig. Okay, ich lasse den jetzt kompilieren und wir gucken das Video fertig. Wo sind wir gerade stehen geblieben? Ah, er hat gerade JetBrains beworben.
Which contains everything you'll need for the craziness of JavaScript development, but can now understand and write code even faster thanks to the AI assistant. It's a programming-optimized model that can offer suggestions, describe your code, and write your code while understanding the context of a large project. But most importantly, the IDE is reliable and fun to use. It's got an intuitive, minimal interface.
Ich benutze dieses ganze AI-Zeug von JetBrains gar nicht. Aber die IDE finde ich nice. Also, WebStorm ist jetzt nicht so meins. Habe ich mal probiert. Finde Visual Studio Code angenehmer. Aber für Go, für C-Sharp und sowas sind die JetBrains-Dinger einfach nice. Und höchstwahrscheinlich auch für Kotlin und Java, wenn man damit was macht. Wir haben ja mal ein bisschen damit rumgespielt. Ja, für Python ist auch so die Dinger nice. Also, JetBrains-IDEs sind für mich die besten, die es gibt.
Tons of power under the hood.
So bei ihm ist es paid placement, bei mir nicht.
Don't need to install a bunch
ich sag
of plugins
das tatsächlich aus Überzeugung.
And best of all, you can try out JetBrains IDEs for your favorite programming language with a 30-day free trial. Use the link in the description. But now, let's talk about the pros and cons of developing on a Macintosh. Apple by far makes the best hardware, but to obtain it, you must pay a large tribute, like $1,000 just for a stand. In addition, another major drawback is
nicht nur 1000 Euro für einen Monitorstand, sondern auch $300 für einen VESA-Mount. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere.
That you can't upgrade these machines. If you want to add more RAM, storage, or GPUs, the upgrade options are extremely limited. On top of that, the ecosystem is designed to lock you in. If you want to build apps for iOS or the Apple Vision Pro, you'll almost certainly need to own a Mac. And if your hardware ever breaks, you'll find that the components are glued or soldered into place, which means it's impossible to repair without going to the Apple Store. And there's
Der Apple Store, ist das nicht die Genius Bar?
And a lot of controversy around the right to repair. But nobody really wants to repair their old MacBook. By the time it breaks, there's going to be some awesome new thing that you'll just have to buy. But more important than the hardware is the software. And one thing that's really nice about macOS is that it's Unix-based. Unix has been around since the 70s and has a really nice file system design.
Das ist, ich glaube, auch BSD-based. Also, das ist auch eines der großen Vorteile, die ich bei macOS sehe. Das ist Unix-artig genug, dass es dich nicht nervt.
That uses forward slashes, and Mac comes with a bunch of good developer tools out of the box, like Z-shell, Git, Vim, and so on. In addition, you can use package managers like Homebrew to easily install and manage different development tools. The terminal experience on a Mac is nice, and tools in the GUI look really nice, although they can be pretty annoying to use. I'm looking at you, Finder, but most importantly, everything works out of the box with zero configuration. Mac OS prevents you from going down customization rabbit holes, spending days configuring pointless stuff on your machine, instead of writing code that's actually useful. But if you want to get really good at computers, you'll need to learn Linux. On the server, Linux is king. The vast majority of servers running in the cloud powering the world's infrastructure run Linux. And that's because it's free, open source, and reliable. However,
und der Rest unter Windows ist, weil es irgendein Windows-only-Shit ist, der nur unter Windows funktioniert, so Exchange oder sowas. Oder, wobei, ich wollte gerade sagen MS-SQL, aber nein, MS-SQL gibt es ja tatsächlich mittlerweile auch für Linux. Es gibt Verrückte, die machen das tatsächlich.
Few normies actually use it for their personal computers. Why is that? It has to do with complexity. To use Linux, you first need to choose a family, like Debian,
Arch,
or
Beste.
Red Hat, Gentoo, and many others. Then you have to choose a distro in that family. Like under Red Hat, you've got Enterprise Linux, Fedora,
ja,
CentOS.
Das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen übertrieben. So wirklich viel Auswahl, die sich jetzt anbietet, auch für jemanden, der da einsteigt, ist ja nicht. Die Leute sollen Linux Mint verwenden, die neu anfangen und noch gar keine Ahnung haben, und alle anderen Arch, fertig.
Linux and many others. Then you'll have to choose a desktop environment like GNOME, KDE and so
außerdem,
on.
Außerdem war das others. Hier, ist das, war das nicht das, ist das nicht das CentOS Logo hier neben? Was nicht mehr gibt? Das ist nicht das Debian Logo, erzähl mir nix. Debian Logo ist dieser Kringel. Ich glaube, das ist das CentOS-Logo.
Rocky Linux and
Rocky, ja, Rocky Linux ist. Wie heißt das andere? Alma Linux, ne? Alles, die ganzen Red Hat Nachbauten.
Any others. Then you'll have to choose a desktop environment like GNOME, KDE, and so on. Then finally, you'll need to open up the terminal, type in a bunch of commands to resolve dependencies, compile things from source, update file permissions. Then a few weeks later, you should be good to go. Some distros are designed to be extremely user-friendly, like the Debian-based Linux Mint. But if you really want to be an Apex Alpha programmer, you'll likely want to go with something in the Arch family, allowing you
correct.
To legally say, I use Arch by...
So sieht's aus.
The way. Not only is Linux free, but it offers you the most flexibility for customizing your machine. And in turn, you're likely
Moment,
to learn
hat er da
free,
etwa NeoFetch verwendet? Wir haben doch gerade gelernt, NeoFetch ist outdated.
For customizing your machine. And in turn, you're likely to learn a lot more about how computers actually work when you use it. And if you really want to get into something, like penetration, distros like Kali Linux are highly optimized for that activity. In addition, if you're deploying applications on Linux servers, you'll be much more familiar with the Linux ecosystem when you use it every day. And there's all kinds of amazing developer tools you can use on Linux that may have a higher learning curve initially, but can dramatically improve your productivity. But there are quite a few drawbacks. The support for commercial software like Adobe products and a large number of games and drivers for hardware is just non-existent. Linux only has a single-digit market share of personal computers, and many developers just choose to ignore it altogether. But Linux is not the only open-source kernel. If you're really brave, you can use other kernels like OpenBSD, Minix, or Redox, but then you'll really be on your own. And ultimately, when you have to configure a lot of things by hand, it makes the entire system more brittle, which means you'll eventually break something stupid and end up spending 2 days debugging your bash profile, which is one of the leading causes of a neckbeard. Linux can be painful at times, but you need that pain to grow. You don't know real pain, though, until you've tried to develop on Windows.
Das stimmt wohl.
At first, you're going to need to charge your mom's credit card $199 for Windows Pro. Then when you install it, it's going to try and sell you a bunch of crapware, like Microsoft Office and OneDrive. Even if you decline, you'll still need to log into a Microsoft account so it can spy on you in perpetuity in order to resell you that same crapware every day for the rest of your life. When you boot it up, you'll find artificial intelligence everywhere. You'll need a copilot just to manage all your copilots. Now, if you're coming from Unix, you'll notice some weird things, like it uses backslashes for file paths.
Für mich war es früher natürlich umgedreht. Ich habe mit Windows angefangen, so wie jeder früher, bis ich dann irgendwann mal was mit Linux zu tun hatte. Aber ich struggle jedes Mal, wenn ich unter Windows irgendwelche Pfade von Hand mal wo schreiben muss. Der Mann mag kein Windows, hat ja auch recht. Allein schon diese Leerzeichen da drin. Gut, das kannst du unter Linux auch machen, aber ist eher nicht so verbreitet.
uses backslashes for file paths, and every day or two the system will shut down and update to make sure you have the latest spyware installed. When it comes
Chat sagt, der böse Turk hat geschrieben, er hat jahrelang Seduction. Das war irgendein Debian-based Ding, oder? Da habe ich ewig nicht mehr gehört. Als die Updates so merkwürdig wurden, dass nach jedem Dist-Upgrade Xorg abgeschmiert ist, das neu kompilieren musste, echt auf MX umgestiegen. Aha. Warum nicht gleich wie die ganzen Giga-Chats direkt Arch Linux? Weil wir wissen ja, die wahren Linux-Alpha-User sind unter Arch Linux unterwegs.
When it comes to open source software development, Microsoft has some skeletons in the closet. In the 90s, it had a strategy to embrace open standards, extend them in incompatible ways, in order to extinguish them later on. And Ballmer once called Linux a cancer.
How much do you think this advanced operating environment is worth?
But nowadays, things are different. Even though I hate Microsoft, I use Microsoft VS Code to write my Microsoft TypeScript code, then push it to Microsoft GitHub, and install my Microsoft NPM packages, then deploy it to Microsoft Azure from my Microsoft Windows machine. At some point, Microsoft realized the way to win over developers was to become less like Windows and more like Linux.
Ja,
and the killer
dran.
Feature for that is the Windows subsystem for Linux, which allows
ja,
you to run.
Ja, es ist trotzdem, es ist cool, dass es das gibt, aber ich bevorzuge doch nach wie vor ein richtig echtes Linux und sei es in der VM.
Full Linux distro inside of Windows, not just an emulated one, which gives you the best of both worlds. You can use all your favorite Linux terminal apps and even run Linux GUI apps like VLC and GIMP. In the past, I used to dual boot Windows and Linux, but WSL has made that unnecessary. It's not perfect and there are some random issues
Wie gesagt,
that come up.
Meine Sache ist Windows hier, Linux hier.
WSL can be painfully slow at times, but it's a pretty awesome feature overall. And one huge benefit of Windows over Mac OS is that it's not kept in a walled garden. Windows is proprietary, but it can be installed on any hardware.
Sehe ich richtig, dass hier sogar die Stromkabel RGB haben? Das ist natürlich wichtig für die letzten paar für das letzte bisschen Performance. Ja, Kali ist jetzt eher was zum weniger zum täglich benutzen. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe den Sinn von Kali Linux noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Vielleicht kann mir das mal einer von euch erklären. Ich weiß selbstverständlich, wofür es gedacht ist und alles. Aber warum kann ich nicht, mal angenommen, ich brauche einen Man-in-the-Middle-Proxy, warum kann ich das nicht einfach auf irgendeinem anderen Linux installieren und gut ist? Warum muss ich dazu Kali Linux booten, auf dem ich dann wahrscheinlich vieles andere, was ich eigentlich bräuchte, nicht habe? Ja, zum Beispiel meine IDE und mein ganzes Zeug zum Entwickeln und nicht richtig eingerichtet ist. Ja, im Prinzip ist es eine Package-Sammlung mit ein bisschen Vorkonfiguration. Also hundertprozentig den Sinn davon, warum man es verwenden soll. Also ich weiß schon, wofür es da ist, aber so richtig kapiert, wann ich es jetzt verwende, für mich der Vorteil, wo der große Vorteil ist, habe ich auch noch nicht. Weil zum Beispiel eine Sache, wo man zwar hätte für gebrauchen können, erinnert sich vielleicht noch der ein oder andere, haben wir ja im Stream gemacht. Ich habe mal das machen normale Linux-Distributionen auch nicht. Oder beziehungsweise mein Arch Linux macht das auch nichts. Macht das auch nicht. Nicht, dass man es jetzt irgendwie bräuchte, oder? Also zum Beispiel, ich wollte mal mitschneiden den Traffic von der Android-App. Ja, das verstehe ich schon, aber ich habe für mich noch nicht kapiert, was der wann ich es dann verwenden würde. Zum Beispiel, ich wollte mal mitschneiden, was für den Traffic von der Android-App. Das Problem war, die Android-App, die hat nur über HTTPS mit ihrem Hersteller-Server geredet. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Android-Emulator installiert, den es so auch nicht fertig in Kali gab, out of the box. Dann haben wir die App da drin gestartet, haben ein eigenes Zertifikat in den Trust Store reingepackt und dann haben wir, ich weiß es nicht, mich nicht mehr, ob es Burp oder mit dem Proxy war, kann ich mich nicht mal genau dran erinnern. dazwischen gehängt, um zu gucken, was die App jetzt eigentlich so konfiguriert. Ja? Und nebenbei habe ich versucht, manche Aufrufe davon nachzubauen in meiner IDE. Nichts davon hätte ich gescheit unter Kali Linux machen können. Außer den Part vielleicht mit dem Proxy, aber da hätte ich alles andere drumherum nicht gehabt. Also, das Einzige, wofür ich es mir wirklich vorstellen könnte, ist so, und dafür ist es ja, glaube ich, auch gedacht, aber das mache ich halt einfach nicht oft genug, ich habe ein Kali Linux auf dem USB-Stick, dass ich jetzt spontan mal testen kann, irgendwie Brute Force Passwort knacken auf irgendein WLAN, Passwort Safe, whatever. Ja, dass ich irgendwas schnell am Start habe. Das ist kein System, was ich jetzt irgendwie installiert auf meinem Notebook verwenden würde, um da regelmäßig Sachen mitzumachen.
Which means you can easily upgrade your RAM, CPU, GPU, etc. But now that brings us to the final question. Which tribe should you join? Well, I've created a handy
Arch, by the way.
Flowchart to help you choose. The first question is, are you
okay, wenn wir rich sind, macOS. 100 Pro.
Rich. If you answered yes, then the answer is pretty easy. macOS. But if you answered no, the next question is...
You have a life. Okay. Yes, kommt Windows. No, kommt Arch Linux.
Is do you have a girlfriend and or a life? If you answered yes, then Windows is the optimal choice. Then your final question should be, do I want an operating system that's designed by God?
Kommt da jetzt Temple OS? Bei der Frage kann ja eigentlich nur Temple OS kommen, oder?
Self. If you answered no, then Linux is your best choice. But if you answered yes, then the obvious choice would be Temple OS.
Das war klar, dass das doch irgendwie da rein musste. Ja, schade, dass der Temple OS-Typ nicht mehr er war fertig kompilieren und ich habe nicht rechtzeitig mein Sudo-Passwort eingegeben. Fuck. Aber der sollte das Bild eigentlich noch haben. Okay. Editor fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Z. Postchamp. Crash. Okay, nice. What? Ah, Vulkan mag er in meiner VM wahrscheinlich nicht. Irgendwelche Vulkan-Probleme vielleicht? Dass das nicht gescheit in der VM funktioniert, kann sein. Siehst du, Leute? Das ist der Grund, warum ich jetzt einen Snapshot gemacht habe. Jetzt kann ich nämlich den Snapshot restoren und der ganze Schmodder ist wieder weg. So wie das sein muss. Er weiß, mit wie viel tausend Rust-Sachen der mir jetzt mein Package-Cache-Verzeichnis da vollgemüllt hat. Dann werden wir das jetzt mal updaten. Und nachdem wir das jetzt haben, löschen wir den Snapshot. Nice. Exzellent. So muss es sein. Hat nicht funktioniert. Sedge. Ich hätte mir das gerne mal angeguckt, den Z-Editor. Sieht das Teil eigentlich genauso aus, ja.
For nearly to build the best
UI, I might need to dig through.
Ja. Ich will eigentlich nur mal den Editor nehmen. Okay, oder? Ich werde das irgendwann mal ausprobieren, wenn es gescheit in der VM läuft. Also Software, die nicht ordentlich in der VM funktioniert, ist halt irgendwie nicht so sinnig für mich. Best Code Editor Programming Tier List. Damit immer gebaitet in den Thumbnails, kommt dann was ganz anderes raus. Du kannst es nochmal unter Windows Build. Moment, gibt es dafür Windows Builds? Nee, oder? Gibt es nicht. Mac und Linux auch nicht wahrscheinlich. Ernsthaft, da gibt es Windows Builds für? Nee, das probiere ich jetzt nicht aus. Vielleicht mal irgendwann anders. Nee, kein Bock. Oh. Chat. Ich gehe heute schon ein bisschen früher off. Ich habe übelst Hunger und ich merke, dass ich ein bisschen Kopfweh kriege. Kriege. Und das muss nicht sein. Vielleicht hören wir uns heute Mittag. Wir müssen noch ein paar Sachen ausprobieren. Zum Beispiel meinen neuen Zigbee-Stick flashen. Und gucken, wie man mit dem Stick Zigbee und Thread-Geräte gleichzeitig ansteuern kann. Ja, das muss man wohl mit einer Custom-Firmware flashen oder mit einer, ist keine wirkliche Custom-Firmware, mit einer extra Firmware flashen auf jeden Fall. Und dann zusätzliche Sachen starten, die sich in Software um Zigbee und Thread kümmern. Ich finde das nice. Warum? Wann machst du das? Eventuell am Mittag, aber wahrscheinlich ja irgendwann nächste Woche. Lachsnudeln essen gleich. Nein! Und auch kein Spaghetti, keine Spaghetti Bolognese. Heute gibt's was anderes. Ich weiß aber nicht was. Lachs und Nudeln habe ich aber auch noch. Das gibt's morgen dann. Bis dann, Leute. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao.